Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wir müssen reden, der Podcast zu den Bayreuther Dialogen. Ich bin Clara und ich bin heute im Studio mit
Ludger
und Felix.
Wir sind alle P&E Zweitsemester und organisieren bei den Bayreuther Dialogen mit, dem Zukunftsforum für Ökonomie, Philosophie und Gesellschaft, das im Oktober stattfindet. Wir haben uns zusammengefunden, um einen Podcast zu machen, der ganz außerhalb von diesem zweitägigen Wochenende aktuelle Themen bearbeitet. Unser Thema für diese Folge und auch für die nächste Folge wird die Europawahl 2019 sein. Am 26. Mai werden die 751 Abgeordneten des Europaparlaments gewählt, von uns, von euch und von den ganzen europäischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Und es gibt zu dieser Wahl ein Wahlhilfetool, das sicher sehr viele kennen, nämlich den Wahlomat. Der ist von der Bundeszentrale für politische Bildung entwickelt. Den findet man auf www.wahlomat.de. Und in diesem Wahlomat werden 38 Fragen gestellt, die die 40 Parteien, die in Deutschland zur Wahl stehen, beantwortet haben. Es hat sich so ergeben, dass eine Gruppe von uns eines Abends am Küchentisch saß und durch diesen Wahlomat sich klickte. Und dabei sind ganz interessante Gespräche entstanden. Und wir haben uns gedacht, dass wir diese Gespräche, diese Diskussionen vielleicht auch in einen Podcast umwandeln könnten. Und genau das machen wir jetzt für euch. Wie das abläuft, das können uns die beiden Jungs vielleicht noch erklären.
Ja, also wir saßen beieinander und haben erstmal nachgedacht, da die Europawahl jetzt vor der Tür steht, was wir denn eigentlich wählen wollen und was unsere Gedanken dazu sind. Und dann kam uns der Wahlomat ins Gedächtnis und es entstanden wirklich ziemlich hitzige Debatten, die jetzt vielleicht nicht alle faktisch untermauert waren, aber die dann doch sehr auf Emotionen und auf Grundwerte und Grundverständnisse abgezielt haben. Und so kamen wir ziemlich schnell in Austausch.
Also unser Rangehen war quasi, dass wir durch die 38 Fragen durchgegangen sind. Die einzelnen Fragen wurden dann vorgelesen und quasi im Plenum am Abendessentisch besprochen. Und heute wollen wir genau das machen, nur eben vor dem Mikrofon. Heute besprechen wir die erste bis zu der 19. Frage und versuchen da eben in einen kleinen Diskurs zu kommen und eben unsere Einschätzungen zu den Fragen zu geben und nicht unbedingt nur faktisch und nur
Wir wollen nicht ganz objektiv bleiben. Hier an dieser Stelle der Disclaimer, es werden eigene Meinungen fallen. Wir werden auch sagen, was zum Beispiel verschiedene Parteien im Wahlomat geantwortet haben. Und wir hoffen eigentlich, dass wir mit dieser Folge dazu anregen, sich selber über diese Fragen ein bisschen Gedanken zu machen, weil es sind schon teilweise wichtige Fragen und wir wollen das Bewusstsein dafür schärfen, dass man in diesen Fragen auch eine Entscheidung hat, nämlich damit, wen man am 26. Mai wählt. Also in diesem Sinne, geht wählen. So, alle Vorrede ist jetzt geklärt und wir können ja mal zur ersten Frage übergehen, die da lautet: Es sollen EU-weite verbindliche Bürgerentscheide eingeführt werden.
Dazu noch kurz, beim Wahlomat gibt es jetzt eben die Möglichkeit, dass man sagt ja, nein und ich bin neutral. Eben, das sind so die Antwortmöglichkeiten, die man hat, um sich da zu entscheiden. Ja, das nur vorweggenommen.
Gut, zum Thema Bürgerentscheide. Ich meine, es gibt ja, gut, das ist kein EU-Land, aber in der Schweiz sieht man ja ganz gut, wie direkte Demokratie mit Bürgerentscheiden so funktionieren oder auch nicht funktionieren kann. Ganz oft ist ja da die Kritik, dass durch diese Referenden Themen sehr zugespitzt werden und tendenziell auch die extremeren Ränder in der Gesellschaft, die extremeren politischen Positionen gestärkt werden. Was ist denn eure Meinung da dazu?
Also ich denke ja, es ist ein spannendes Thema. Man muss sich auf jeden Fall auch damit auseinandersetzen, wie wir als einzelner Bürger partizipieren können und aktiv werden können. Aber es gibt halt zum Beispiel schon mal die Möglichkeit über Bürgerinitiativen, wenn eben eine gewisse Anzahl an Stimmen und Unterschriften gesammelt ist, sich einzubringen und auch so die EU-Kommission aufzufordern, dass sie sich mit einem Thema beschäftigt.
Funktioniert das wirklich auf EU-Ebene? Das wäre mir jetzt neu.
Also steht auch bei der CSU.
Ah, okay. Gut.
Ja, also trotz allem glaube ich, dass zumindest bei brisanten Fragen vielleicht ein Bürgerentscheid gar nicht so unsinnvoll wäre, vor allen Dingen bei der EU, wo ja auch oft gesagt wird, dass die Lobbyisten quasi im Parlament sitzen, ist es wahrscheinlich wichtig, oder wäre es aus meiner Sicht wichtig, um die EU zu stärken, vor allen Dingen vielleicht auch aus den Mitgliedstaaten, die nicht so EU-begeistert sind, denen das Gefühl zu geben, dass sie mehr zu sagen haben als nur ihre Stimme, sondern eben auch faktisch Einfluss nehmen können auf einzelne Entscheidungen und nicht nur die Abgeordneten im Parlament zu wählen.
Gut, aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, wozu hat das vielleicht geführt, diese EU-Skepsis, die EU-Verdrossenheit in einem nicht mehr ganz, also in einem 2,5 Jahre zurückliegenden Referendum, nämlich dem Brexit-Referendum, genau, das jetzt irgendwie dazu geführt hat, dass die EU in einer Superkrise steckt, beziehungsweise die Briten in einer Krise stecken und die EU sich eigentlich ganz gut dagegen hält. Aber jetzt auch in anderen Ländern die Stimmen laut werden, wir sollten doch eigentlich aus diesem ganzen Laden aussteigen.
Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die wieder Vor- und Nachteile mit sich bringt. Es würde auf jeden Fall die Möglichkeit geben, dass Menschen ein Gefühl dafür bekommen, dass sie näher da dran sind an den Entscheidungen und dass sie auch mitreden können. Wo ich einfach nur die Gefahr sehe, ist, dass sich Menschen dann zum einen überflutet sehen können mit solchen Möglichkeiten, dass es eben zu viel wird und dass sie sagen, wir haben doch jetzt hier unsere Verantwortung und auch unsere Arbeit abgegeben an diese Menschen. Und zum anderen ist es eben auch für mich besonders der Aspekt, dass nicht jeder ein Fachmann in jedem Bereich sein kann und wir eben in einer sehr spezialisierten Gesellschaft leben.
Ja, wobei ich glaube, wenn man eben die Bürgerentscheide in besonders wichtigen oder einzelnen, ich weiß nicht genau, wie man das jetzt umsetzen könnte, aber in, sag ich mal, in nur relativ wenigen Fragen anwenden würde und eben nicht in einem breiten Spektrum und eben auch nicht wie in der Schweiz die Leute damit überfluten würde, sondern eben quasi nur so Nadelstiche setzen würde, fände ich das wahrscheinlich, oder würde ich das als gutes Medium empfinden. Wie das natürlich umgesetzt wird, ist dann immer die Frage.
Gut, die Umsetzungsfrage ist eigentlich ja überall eine Frage. Ich würde weitergehen zur nächsten Wahl-O-Mat-Frage. Und zwar, die EU soll sich höhere Ziele zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes setzen. Da hatte ich aus unserer Diskussion in Erinnerung, dass wir eigentlich zwei Risiken gesehen haben. Und zwar einerseits, wir haben uns dieses Ziel schon gesteckt und das wir haben, das erreichen wir jetzt schon nicht. Wir sollten erstmal versuchen, unser Ziel, das wir uns gesteckt haben, zu erreichen. Und auf der anderen Seite, nein, wir brauchen diesen Ansporn von höheren Zielen.
Ja, also ich glaube, da gibt es wenig zu sagen. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier in der Runde geschlossen dahinter stehen, dass der CO2-Ausstoß gesenkt werden soll. Dann ist natürlich wieder, wie so oft, wie gerade eben auch schon, die Umsetzungsfrage. Wobei ich persönlich glaube, dass ein höheres Ziel doch dazu anregen würde, auch höhere Ersparnisse oder Einsparungen zu fördern.
Also wenn man jetzt auch einfach nur sieht, wie sehr das Thema auf der Straße angekommen ist, wie sehr es auch bei den Menschen ist, da wäre es auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass man da setzen könnte, um wirklich auszudrücken, wir sind da, wir hören euch. Und wir wollen auch aktiv daran mitwirken, dass wir das gemeinsam schaffen und auch hier gemeinsam so unsere Leben weiterführen können.
Ja, gut, dann das war eine schnelle Einigung in dieser Frage. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Die EU-Mitgliedstaaten sollten eine gemeinsame Armee aufbauen.
Was bei dieser Frage aus meiner Sicht schon anklingt und was auch gleich so ein kleines Überthema sein wird für den Podcast und den nächsten Podcast, ist nämlich die generelle Frage, wo wollen wir denn mit der EU überhaupt hin? Soll die EU eher zu einem föderalistischen Staat werden oder ist, föderalistischen Bundesstaat, ne?
sozusagen die Vereinigten Staaten von Europa. Europa,
genau. Oder wollen wir eher eine EU, die nur wirtschaftlicher Zusammenschluss verschiedener Länder ist? Ja.
Und ich denke einfach, in dem Beispiel einer europäischen Armee könnte man sehr gut die Wertevertiefung sehen und das Einstehen unter Mitgliedschaftsländern füreinander und einfach die gemeinsame Kooperation. Und das wäre für mich nochmal ein sehr großes Zeichen dafür, dass man es ernst meint mit der EU und dass man sich wirklich gemeinsam an Tische setzt und auch wirklich Ergebnisse schafft, um eben Menschen hier in der EU ihr Leben, so wie es zurzeit ist, zu sichern, aber auch im Ausland für unsere Werte einzustehen und dies gemeinsam geschlossen.
Ja, gut. Andererseits gibt es natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, es gibt ja schon ein Militärbündnis, nämlich die NATO, in dem die meisten europäischen Mitgliedstaaten, denke ich mal, vertreten sind. Und ob eine europäische Armee jetzt sozusagen eine Art Nebenstruktur zur NATO sein würde oder ob das die NATO vielleicht in ernsthafte Legitimationsschwierigkeiten bringen würde. Man weiß es nicht.
Wobei man bei Legitimationsschwierigkeiten der NATO erstmal sagen muss, der Kalte Krieg ist schon ziemlich lang vorbei und die NATO hat sich bis jetzt gehalten. Die Frage ist, braucht man eine NATO überhaupt? Aber ich glaube, das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Aus meiner Sicht wäre eine gemeinsame Armee von Europa, von den EU-Mitgliedstaaten auf jeden Fall ein starkes Zeichen nach außen, dass EU in sich geschlossen ist, dass die EU in sich geschlossen ist und eben auch handlungsfähig ist.
Ja, und man sieht ja auch besonders dadurch, dass eben Entscheidungen auf EU-weiter Basis getroffen werden, wie zum Beispiel bei Plastik, das nicht mehr benutzt werden darf und einfach solche Sachen, die wir dann als kleine Sachen ansehen. Aber ich sehe so besonders jetzt bei einer EU und da einer Armee besonders auf der Ebene von künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und den Möglichkeiten unseres 21. Jahrhunderts eine große Chance, nämlich dass man einfach mit Fachmännern und Fachfrauen sich zusammenschließt und da die Möglichkeit hat, quasi in diesem Bereich sich sehr stark zu engagieren und quasi vielleicht die zukünftige Kriegsführung gemeinsam zu sichern im Sinne von Sicherheit für Europa.
Was mir jetzt gerade noch gekommen ist, gäbe es dann eigentlich auch eine europäische Waffenpolitik? Also im Sinne von, wir exportieren nicht in Krisengebiete und wer legitimiert dann, würden dann Einsätze dieser europäischen Armee auch über das Europäische Parlament legitimiert werden, so wie jetzt Bundeswehreinsätze über den Bundestag legitimiert werden. Also das ist auch wieder alles eine Frage der Umsetzung. Wobei ich grundsätzlich, glaube ich, auch die Vorteile sehen würde, die Ludger da gesehen hat. Also die Einheit und dieses Signal nach außen, wir stehen zusammen. Okay, nächste Frage. Die Europäische Union sollte vorrangig Biolandwirtschaft fördern.
Ja, das ist eine Frage, die wurde bei uns sehr, sehr heiß diskutiert, weil das vorrangig einigen Leuten wirklich sehr, sehr, sehr nicht in den Kram gepasst hat. Und das vorrangig hat sie sehr gestört. Und es war einfach der Aspekt, dass dadurch die traditionelle Landwirtschaft, so wie sie zurzeit stattfindet, heruntergemacht wird und wir uns so vielleicht auch nicht mehr wirklich selbst versorgen könnten und abhängig machen könnten. Und da war dann besonders der Angstfaktor, dass Biolandwirtschaft doch im Endeffekt gar nicht so sinnvoll und hilfreich sein kann.
Ja, die Frage ist ja immer, wie viel bringt das Bio-Siegel im Endeffekt wirklich? Was bringt es uns und was will die EU damit erreichen, dass sie eben dieses Bio-Siegel, also das Bio-Siegel im Endeffekt ja dann schon dadurch fördert?
Es hängen damit einfach für mich auch persönlich sehr viele ethische und moralische Fragen zusammen, sei es in der Nutztierhaltung, aber sei es eben auch beim Anbau von landwirtschaftlichen Produkten, dass man einfach da sich darauf einstellt und auch gemeinsame Werte findet.
Wir kommen später nochmal auf die Landwirtschaft zurück, wenn es um gentechnisch veränderte Pflanzen geht. Für den Moment glaube ich, dass wir alles keine Landwirtschaftsexperten sind. Und ich würde mal zur nächsten Frage übergehen. Und zwar lautet die, Deutschland soll anstelle des Euro wieder eine nationale Währung einführen. Und ich glaube, das war eine Frage, wo wir alle ziemlich schnell gesagt haben, Blödsinn, weiter.
Ja, und so würde ich das auch heute handhaben. Auch bei den Parteienantworten kann man hier ganz gut sehen, dass sich eigentlich alle einig sind, außer die Alternative für Deutschland, die ja auch eben, wenn ich mich recht erinnere, eben mit der Prämisse, dass Deutschland wieder eine nationale Währung haben sollte, überhaupt gegründet wurde. Und die sagt natürlich, ja, Deutschland sollte wieder eine nationale Währung einführen, aber auch wenn man sich unsere große Leitfrage heute anschaut, wohin wollen wir mit Europa hin, wohin soll Europa, ist es auf jeden Fall aus meiner Sicht kontraproduktiv, wenn man ein stärkeres Europa will, wieder zu einer nationalen Währung zurückzukommen.
Okay, das ist sehr schnell abgehakt. Die nächste Frage ist vielleicht wieder etwas brisanter, und zwar: Die EU soll private Seenotrettungsinitiativen im Mittelmeer unterstützen.
Das Privat in private Seenotrettungsinitiative war bei uns so ein bisschen der Aufhänger. Ich meine, grundsätzlich bestand bei uns keine Debatte darüber, dass Seenotrettung in dem Mittelmeer betrieben werden sollte, weil jedes gerettete Leben ist ein gerettetes Leben und das steht über allem anderen und über jeder politischen Agenda und was weiß ich nicht, weil Menschenleben sind aus meiner Sicht einzigartig und da gibt es so viel zu retten wie möglich. Aber eben diese private Förderung war vor allen Dingen ein Problem für den Felix. Ja.
Also ich kann mich nur, Ludger, da vollkommen anschließen. Es sind Menschenleben, es könnten du und ich sein, die dort unten im Mittelmeer sind. Und ja, es kann einem wirklich nur wirklich sehr schwer fallen, sowas zu begreifen. Und ja, ich finde es einfach unschön, was da passiert. Man kann es einfach nicht beschreiben. Für mich war einfach dieser Begriff von Unterstützung und private Seenotrettung war einfach nicht kombinierbar damit, dass es halt eben wirklich dort internationales Gewässer ist. Wir sind in der Situation, dass die EU auch aktiv ist vor Ort, aber das könnte natürlich ausgeweitet werden und dann, ja, darüber haben wir uns dann auch sehr aufgeregt und sehr diskutiert.
Ja, das Problem ist, also man kann natürlich sagen, es gibt auch von den Staaten Seenotrettungsinitiativen und von der EU. Das Problem aus meiner Sicht ist, dass es Länder gibt, die die Seenotrettung auf eine Art kriminalisieren und die Leute nicht anlegen lassen. Und da finde ich es ganz wichtig, dass die EU, und aus meiner Sicht sollte die EU dann eben das Zeichen setzen, ja, wir sind für Seenotrettung. Und ob das jetzt privat ist oder nicht, ist mir im Endeffekt egal, weil die Privaten, das ist ja kein Kommerz, das sind ja Leute, die machen das nicht, um damit Geld zu verdienen, sondern eben um Menschenleben zu retten. Und ich finde es eben ganz wichtig, dass die Menschenleben gerettet werden und nicht, dass wir uns da irgendwie an diesem Privat so aufhängen, persönlich.
Ich glaube, da wäre ich bei dir, Ludger. Also ich würde auch dafür plädieren, dass diese Initiativen unterstützt werden, um so viele Leben wie möglich zu retten.
Ja, genau. Was bei mir einfach das große Problem ist an dieser Unterstützung, dass es das Zeichen nach außen hin gibt. Wir holen die Menschen, egal wie viele es sind. Wir unterstützen auch noch Organisationen, weil wir es als EU-Gemeinschaft nicht schaffen und weil wir es als Länder nicht schaffen, wirklich vor Ort für Sicherheit und für Rettung zu sorgen. Holen wir uns noch Organisationen hinzu und bezahlen diese dafür, dass eben Menschen quasi nach Europa geholt werden. Und ja, wenn Menschen wirklich Sicherheit brauchen, dann bekommen sie die auch von uns. Aber es ist eben nicht der Ansatz, dass wir Anreize dazu geben sollten, dass eben noch mehr Menschen sich auf den Weg machen, weil damit unterstützen wir auch nicht die Länder vor Ort.
Also ich glaube kaum, dass man Anreiz dadurch setzt, dass noch mehr Leute kommen, weil die Leute begeben sich ja trotzdem in Lebensgefahr. Und ich meine, wenn wir die Leute zu uns holen, heißt das ja nicht, dass wir die aufnehmen. Ich meine, die können ja in einem Asylverfahren immer noch abgelehnt werden. Und deswegen zu sagen, naja gut, wir unterstützen keine Seenotrettungsinitiativen, die privat sind, sondern lassen die Leute lieber ertrinken, finde ich natürlich eher ein schwaches Argument.
Also ich finde, das Bild, was du hier aufzeichnest, ist sehr überspitzt mit der Unterscheidung zwischen privater Seenotrettung oder dem Sterben lassen von Menschen und damit auch eigentlich dem mutmaßlichen Mord, aber ja.
Die Frage ist natürlich, was passiert denn faktisch? Und was faktisch passiert, ist eben, dass private Seenotrettungsinitiativen einen großen Teil von der Seenotrettung haben und das könnte von mir aus auch gerne verändert werden, es wird aber nicht verändert und dann kann man doch die Privaten auch unterstützen.
Ich glaube, unser Argument dreht sich hier zurzeit ziemlich im Kreis und ja, es ist einfach die große Diskussion bei uns, ob nun die EU quasi in der Rolle ist, zu unterstützen oder ob es vielmehr die Gesellschaft in sich ist oder vielleicht Einzelpersonen, die dann dort unterstützen sollten.
Ja, also ich glaube, es dreht sich hier gerade vor allem um, machen wir das privat oder sollte das von staatlicher bzw. EU-Seite kommen, dass Seenotrettung stattfinden soll, ist, glaube ich, unstrittig. Dazu also zur nächsten Frage. Und zwar, genau, hier kommen jetzt die gentechnisch veränderten Pflanzen. Soll der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen in der EU erlaubt sein?
Schwierig. Ich persönlich würde sagen, ja. Natürlich sollte man da forschen und schauen, ob das jetzt schlecht ist oder nicht. Aber dem von vornherein die Tür zuzumachen, ist schwierig. Vor allen Dingen, wenn man eben Probleme hat, die Menschheit zu ernähren. Schlechtes Argument.
Finde ich gar nicht. Ich finde, das ist überhaupt kein schlechtes Argument, weil genau, ich glaube, es wird genau das passieren. Die Menschheit wird wachsen und ich habe letztens in einem Vortrag gehört, dass sich wahrscheinlich die nutzbare Fläche für den Anbau von Lebensmitteln oder für die Produktion von Lebensmitteln pro Person auf die Hälfte bis ein Drittel reduzieren wird. Und wenn wir dann nicht zumindest die Möglichkeit in Erwägung gezogen haben, Pflanzen anzubauen, die auf kleinerer Fläche ertragreicher sind oder die härtere Umweltbedingungen aushalten, weil sie gentechnisch verändert sind, dann kommen wir wahrscheinlich ganz schnell in Teufels Küche. Und ja, ich glaube, die Forschung an diesen gentechnisch veränderten Pflanzen sollte unbedingt nach vorne getrieben werden. Und damit man eben weiß, ob es Risiken gibt oder nicht. Aber wenn wir einfach sagen Nein und das Ganze verbieten, dann können wir auch keine Forschung stattfinden lassen, ob das Ganze sinnvoll ist oder gefährlich oder nicht.
Ja, also ich denke, besonders wenn man den Begriff Gentechnik hört, muss man unterscheiden zwischen der klassischen, so wie wir sie in der Schule nach Mendel gelernt haben, und halt eben der Gentechnik, die im Labor stattfindet und wo dann wirklich unvorstellbare Dinge passieren. Und wenn ich nur einfach daran zurückdenke, wie in China jetzt letztens der erste Mensch geklont wurde und solche Gedankenspiele, die halt eben in Laboren stattfinden heutzutage schon, da läuft es mir schon manchmal kalt den Nacken runter, weil ich weiß nicht, ob sowas wirklich etwas sein sollte, was wir dann fördern, um sowas dann auf unseren Äckern zu haben, wenn wir uns doch eigentlich gesünder und auch natürlicher ernähren könnten.
Also ich bin mir nicht sicher, ob für mich wirkt der Unterschied zwischen wir kreuzen die verschiedenen Arten und versuchen verschiedene Merkmale hervorzuzüchten über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, erscheint mir gar nicht so anders, als jetzt mit dieser Genschere gezielt ein Gen zu nehmen und das rauszunehmen und das ein anderes einzusetzen. Man verändert in beiden Fällen irgendwie das Erbgut und ich, ehrlich gesagt, bei Lebensmitteln und bei Pflanzen bin ich dann nicht ganz so skeptisch. Was jetzt Experimente an Lebewesen oder bewussten Lebewesen angeht, an Menschen, an Tieren, würde ich das nochmal neu bewerten. Aber gerade bei den gentechnisch veränderten Pflanzen gibt es ja auch Möglichkeiten, Thema Gesundheit, Natürlichkeit, Pflanzen eben mit zusätzlichen Nährstoffen anzureichern, wie zum Beispiel dieser Golden Rice, der da mal entwickelt wurde und der eben dazu beitragen kann, eben Menschen mit zusätzlichen Nährstoffen auszustatten, die sie in ihren Regionen gar nicht so kriegen. Und ich glaube, das wird unterschätzt oder darf nicht unterschätzt werden. Genau, mit diesem Schlusswort weiter zur nächsten Frage. EU-Bürgerinnen und Bürger, die in ein anderes Land ziehen, sollten dort nur eingeschränkt Sozialleistungen erhalten.
Das ist natürlich ein sehr, sehr menschliches und sehr, sehr nahes Thema. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wirklich wenn Menschen mit der EU hadern und wenn die Menschen, ich kann mir gut vorstellen, wenn Menschen über die EU nachdenken und über die Möglichkeiten nachdenken, kommt einem sofort der Gedanke, dass man doch auf jeden Fall unterstützen sollte, dass man, egal wohin man zieht, Sozialleistungen erhalten sollte. Für mich ist nur der große Aspekt, dass es besteht dadurch auch die Möglichkeit, dass wirklich Menschen dieses System ausnutzen, um sich so zu bereichern. Und vielleicht um dem gegenzuwirken oder vorzuwirken, könnte man einen Mechanismus einbauen, dass man eine bestimmte Zeit in dem Land gelebt oder gearbeitet haben muss.
Also ich finde schwierig, jetzt wieder Leuten anprangern zu wollen, dass sie Sozialleistungen unbedingt ausnutzen wollen. Ich persönlich bin mir nicht sicher, ob das ein wirkliches Problem ist, kann das jetzt aber auch faktisch nicht untermauern, würde aber persönlich sagen, dass das eher weniger ein Problem ist und bin da bei Felix, soweit ich sage, man sollte eben den Austausch und die Bewegung von Arbeitern und Arbeitenden in Europa nicht einschränken dadurch, dass man ihnen quasi Sozialleistungen streicht, nur weil sie von dem einen ins andere Land wechseln. Vor allem, wenn wir uns jetzt anschauen, dass wir, oder zumindest ich eigentlich, eine gestärkte EU haben möchte, und zwar eine EU, die mehr ist als die EU, die sie jetzt ist. Und da finde ich deswegen, dass es ein wichtiger Punkt ist, dass wir den Leuten eben nicht die Sozialleistungen eingeschränkt oder gar nicht geben, wenn sie in ein anderes Land ziehen.
Ja, ich glaube, ich bin da auch eher bei Ludger. Ich finde es ein bisschen unanständig, den Leuten erstmal zu unterstellen, dass sie grundsätzlich Sozialhilfe-Schmarotzer sind. Ich bin mir auch nicht sicher. Es würde sicher Leute geben, die das ausnutzen, so ein System, die dann in ein Land mit höheren Sozialleistungen gehen und das dann ausnutzen, eventuell. Aber ich glaube nicht, dass sich das zu einem großen Problem entwickelt wird.
Schon ein großes Problem ist.
Oder ja, dass es das wäre. Wie auch immer.
Naja, wir müssen eigentlich realistisch sein und sehen, dass wir eben noch nicht den gleichen Wirtschaftsmarkt haben, dass wir das gleiche Wirtschaftssystem überall haben und auch nicht das gleiche Sozialsystem in der EU haben. Von daher sind Leistungen von Land zu Land unterschiedlich, es sind Einkommen unterschiedlich und man muss einfach meiner Meinung nach realistisch sein, wenn wir in diesem Jetzt-Zustand sind, wo das eben noch nicht passend ist, meiner Meinung nach.
Die Frage ist aber auch, wie erstrebenswert ist es denn für eine Person, zum Beispiel nach Deutschland zu kommen, um die Sozialleistungen, sagen wir mal Hartz IV, zu erhalten, um dadurch quasi doch trotzdem in ihrem Herkunftsland wahrscheinlich Familie und was weiß ich nicht alles zurückzulassen, in ein Land zu ziehen mit einer fremden Sprache, um dann nicht, aus meiner Sicht, nicht wirklich viel Geld zu erhalten. Und ich meine, mit dem Lebensstandard in Deutschland kommt man mit dem Geld nicht besonders weit. Dann ist natürlich die Frage, ist das wirklich erstrebenswert für einen großen Anteil an Leute, die das dann ausnutzen würden oder schon ausnutzen? Und das glaube ich nicht. Und damit würde ich dann auch schon zur nächsten Frage überleiten.
Mhm. Die da lautet, EU-Bürgerinnen und Bürger sollten bei der Europawahl ihre Stimme auch für andere Parteien, auch für Parteien aus anderen Mitgliedstaaten abgeben dürfen. Finde ich irgendwie ziemlich sinnvoll, wobei sich das auch wieder so ein ganz kleines bisschen daran aufhängt, wohin soll Europa gehen? Soll Europa mehr zusammenwachsen? Soll es ein föderaler Bundesstaat werden oder nicht? Ich würde sagen, ich fühle mich irgendwie europäisch und das ist ja auch eine Europawahl und ich sehe nicht ganz ein, warum ich dann nicht auch Kandidatinnen und Kandidaten aus anderen Ländern wählen dürfte oder Parteien.
Und dann kann man jetzt direkt auch mal die Partei Volt ansprechen. Und zwar Volt ist eine Partei, die paneuropäisch ist. Das heißt, die treten für die Europawahl in jedem europäischen Mitgliedstaat mit demselben Wahlprogramm an und sind eben eine Partei, die man überall wählen kann. Und das gibt ja schon mal so ein bisschen ein Gefühl, dass es auch zumindest ein Bedürfnis zu bestehen scheint, dass es Leute gibt, die wollen, dass man eben über die Grenzen von den einzelnen Mitgliedstaaten eine Partei wählen kann, was aus meiner Sicht auch sehr sinnvoll ist. Vor allem da die, auch mal abgesehen davon, dass man jetzt nur andere Parteien aus anderen Ländern wählen könnte, sondern vielleicht auch einfach Europaparteien, einfach, dass diese Bündnisse im EU-Parlament nicht mehr unbedingt bestehen werden müssten, die auch ziemlich ineffizient aus meiner Sicht handeln und dadurch vielleicht auch einfach vielen Entscheidungen selbst, sich selbst im Weg stehen. Dadurch, dass nochmal Kompromisse in den einzelnen parteiübergreifenden Gruppen gefunden werden müssen.
Ja, also für mich ist auch ganz groß der Aspekt der Gruppen im Europäischen Parlament im Vordergrund. Denn meiner Meinung nach kann es nicht angehen, dass ich eben Parteien mitwähle, die vielleicht von einigen in der Politik als noch Geschwisterparteien und Mitglieder der Gruppe gesehen werden, aber eigentlich gar nicht mehr da reinpassen. Und in gewissem Sinne fördere ich diese Parteien dann auch mit meiner Stimme mit, eben dadurch, dass ich die Gruppe fördere. Und ja, damit habe ich zurzeit ein ziemliches Problem.
Vielleicht noch eine Anmerkung, die Möglichkeit, das vielleicht umzusetzen, zu sagen, wir haben europaweite Listen, wo Europa-Kandidaten und Kandidatinnen antreten für eine Partei und dass es aber auch eine zweite Stimme für Direktmandate gibt, ähnlich wie im Deutschen Bundestag, dass man da dann Gesichter hat, die aus der eigenen Region kommen, die für diese Partei stehen, um quasi eine Zwei-Ebenen-Sache zu haben. Ein zentrales, wir wählen alle dieselbe Liste und ein, ich wähle denjenigen, den ich hier aus der Region kenne.
Aber man muss auch ganz klar sagen, das ist einfach nur in Deutschland hier nicht so. Es gibt andere EU-Mitgliedstaaten, die das so umgesetzt haben, denn das Wahlrecht und der Ablauf der Wahl und wer zur Wahl zugelassen ist, das ist Mitgliedstaatssache. Und deshalb sind auch in Deutschland erst Menschen ab 18 Jahren zugelassen zur Wahl. Und wir haben auch diese nationalen Listen. Das ist in anderen Ländern eben anders.
Gut, so viel dazu. Die 11. Frage auf unserer Liste, beziehungsweise die 11. These, es sind ja eigentlich keine Fragen, es sind Thesen, zu denen sich die Parteien positioniert haben, ist, die EU sollte mehr Geld für Entwicklungshilfe ausgeben. Und hier herrscht eigentlich weitgehend eine Art Konsens zwischen den einschlägigen großen Parteien. Und zwar sagen eigentlich alle ja, bis auf die FDP.
Ja, und bei der FDP muss man eigentlich ganz klar sehen, dass die FDP sagt, es ist eben nicht alles nur die Quantität. Wir müssen auch mal auf die Qualität unserer Entwicklungsarbeit schauen und einfach sehen, was wir bisher vielleicht noch nicht so erreicht haben und dass es eben nicht nur das Ziel ist, Geld in diese Region zu pumpen, denn das kann auch nicht sinnvoll sein. Und es muss auch andere Möglichkeiten geben, eben innovativ zu unterstützen und ja, für ein besseres Leben zu sorgen.
Also ich persönlich würde mal sagen, dass kein Problem, oder für mich ist es kein Problem, wenn die EU mehr Geld für die Entwicklungshilfe bereitstellen würde. Persönlich ist halt wieder die Frage von der Umsetzung im Raum. Entwicklungshilfe kann eben nicht nur förderlich sein, sondern auch kontraproduktiv und ist eben nicht unbedingt immer gut umgesetzt. Aber ich glaube, gegen eine einigermaßen gut umgesetzte Entwicklungshilfe würde nichts sprechen, da eben mehr Geld rein zu investieren.
Also wer zum Beispiel für eine bessere Forschungsbasiertheit in der Entwicklungshilfe plädiert, sind die Partei der Humanisten. Die fordern, dass man evaluiert, welche Entwicklungsmaßnahmen denn sinnvoll sind und wie effektiv die sind und dort möglichst viel Geld zu investieren, wo das Geld auch den größtmöglichen Einfluss hat. Genau, das wäre zum Beispiel ein Modell. Die 12. Frage ist, die EU-Mitgliedstaaten sollten weiterhin Daten von Fluggästen speichern müssen.
Steile These erstmal so in den Raum, aber natürlich hängt damit einiges zusammen, sei es nur der Kompetenzbereich von Europol, unserer europäisch interagierenden Polizeigemeinschaft, oder sei es einfach nur der Gedanke, dass die Privatsphäre dadurch eingeschränkt wird. Ludger, was sagst du dazu?
Also persönlich aus dem Bauch heraus würde ich mal sagen, nein, die Daten von Fluggästen sollen nicht weiterhin gespeichert werden müssen. Frage ist immer, inwiefern sind so Daten förderlich für zum Beispiel Sachen wie Terrorschutz oder Bandenkriminalität. Ich kann das schwer einschätzen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht wert ist, eben so in die Grundrechte der Person einzugreifen, dadurch, dass wir die speichern. Und würde mich persönlich eher davon distanzieren und sagen, dass die Flugdaten nicht weiterhin gespeichert werden sollten.
Was hier bei der Positionierung der Parteien tatsächlich auffällt, ist, dass eigentlich eine Mehrheit eher skeptisch gegenüber dem Datensammeln ist. Und die Union ist tatsächlich dafür und sagt, ist effektiv für gegen die Terrorbekämpfung und das müssen wir machen. Da stimmt ihr dann die NPD auch zu. Die anderen Parteien am rechtsäußeren Rand fürchten allerdings eher den Überwachungsstaat und die Bespitzelung der Bürger und so weiter, genauso wie auch tatsächlich die einschlägigeren linken Parteien. Genau, aber wie gesagt, die Mehrzahl ist da eher skeptisch und ich glaube, da würde ich mich auch anschließen. Die SPD ist neutral und möchte erstmal wissen, ob das überhaupt effektiv ist und dann nochmal neu evaluieren. Die nächste Frage. Die EU sollte sich dafür einsetzen, dass ein nationaler Mindestlohn in den Mitgliedstaaten eingeführt wird.
Da kann man natürlich auch sofort wieder das Argument, was wir vorhin schon hatten, was hier auf dem Tisch war, nämlich, dass wir so unterschiedliche Wirtschaftssysteme und auch Sozialsysteme haben, dass es kaum dazu führen kann, dass man wirklich diesen Zwang jetzt hier einführen kann in der EU.
Ja, wobei man muss bei der Frage sich sicher sein oder genau sein, dass es sich eben um einen nationalen Mindestlohn handelt in allen Mitgliedstaaten und nicht einen EU-übergreifenden Mindestlohn. Das heißt, der Mindestlohn kann ja eben an die einzelnen Volkswirtschaften angepasst werden und für mich spricht dann nichts grundsätzlich dagegen, aber da hat man natürlich dann die Abwägung von Pro und Contra Mindestlohn, wie sie bei uns eben auch in der Debatte war, bevor er eingeführt wurde. Ja, aber für mich grundsätzlich von mir aus ein klares Ja, die EU sollte sich dafür einsetzen. Es geht ja auch nicht darum, dass die EU das bestimmt über die Köpfe von den Mitgliedstaaten hinweg, sondern eben nur Anreize setzt und eben dahingehend Initiative zeigt.
Ich glaube auch, dass das eine Möglichkeit sein kann, in der EU große Einkommensgefälle irgendwie auch auszugleichen, beziehungsweise so Lohndumping auch zu verhindern in manchen EU-Staaten, das es ja auch noch gibt. Und da fand ich den Ansatz der Partei Volt, war das glaube ich auch noch interessant, diese Verteilung oder die Festlegung dieses Mindestlohns nicht an Staaten koppeln möchte, sondern an Wirtschaftsregionen, das heißt Regionen, wo vielleicht hohe Produktivität und hohe Löhne gerade gezahlt werden und dass da dann quasi der Mindestlohn anders ist als in anderen Regionen, aber dass das nicht an Staaten gebunden ist. Fand ich interessant.
Ich kann mich hier auf jeden Fall nur anschließen, dass es auch ein gutes Zeichen für den Wert der EU und dem gemeinsamen Gedanken ist, dass wir so etwas unterstützen und die Mitgliedstaaten dazu auffordern, sich auch in diesem Bereich zu engagieren oder stärker zu engagieren.
Okay, es geht weiter mit Frage 14. Die EU soll am Flüchtlingsabkommen mit der Türkei festhalten.
Da kann man auch besonders in der Parteienlandschaft, was man auch beim Wahl-O-Maten gut sehen kann, da kann man feststellen, dass es wirklich unterschiedliche Meinungen gibt und es auch unterschiedliche Begründungen dafür gibt. So ist zum Beispiel für die Humanisten wichtig, dass wir uns nicht erpressbar machen sollten, aber wir brauchen immer noch Alternativen, um wirklich Einreisewege sicher zu machen und ja eben auch humanitäre Möglichkeiten zu schaffen.
Also mir ist vor allen Dingen das Problem mit der Erpressbarkeit mit der Türkei, finde ich es sehr schwerwiegend und ich persönlich würde sagen, dass man nicht an dem Flüchtlingsabkommen festhalten sollte, vor allen Dingen, weil man das Problem ja im Endeffekt nur verlagert und die EU sollte doch schon Verantwortung zeigen, was das betrifft. Und das Dublin-System muss halt reformiert werden und ich glaube, mit einem reformierten Dublin-Abkommen oder Vertrag kann man der Sache auch besser gerecht werden als 2015 mit diesem Chaos. Wenn man sich da jetzt ransetzt und sich einen Kopf macht,
wie man das Ganze gestalten kann, glaube ich auch, dass man mit den Leuten zurechtkommt und sich eben nicht so abhängig macht von der Türkei.
Genau, ich finde auch, man weiß ja keiner so ganz, was mit dem ganzen Geld passiert, dass die EU der Türkei da zahlt, dass sie die Flüchtlinge draußen halten. Ich würde auch sagen, es ist eine Erpressbarkeit der EU, die man eigentlich so nicht mehr halten kann, vor allem wenn man sich anschaut, wie die Türkei sich gerade entwickelt. Und man muss sich schon sehr überlegen, wie ernst man seine Werte nimmt, wenn man die Menschen, die eigentlich Schutz suchen, in einem Land verweilen lässt und dem Regime eines Landes aussetzt, das gerade starke totalitäre Tendenzen entwickelt und generell in der Kritik steht.
Aber genau. Man muss auch ganz klar sehen, dass dadurch so viele Schlepperbanden zerschlagen werden konnten. Das ist besonders ein Argument der CDU/CSU. Und das ist einfach ein Punkt, den man hier auch betrachten muss, um zu sehen, es ist eine Alternativroute, die dadurch eben ermöglicht wird. Und es ist eben auch das Sichern davon, dass eben weniger Menschen über das Mittelmeer fahren und diese gefährliche Reise antreten.
Gut, also bei legale Routen aufmachen bin ich voll bei dir. Das ist sichere, legale Routen nach Europa aufmachen, von mir aus sehr gerne oder sehr sinnvoll. Aber ich glaube nicht so. Ich bin mir nicht sicher, dass das eine gute Lösung ist, die Türkei da so an den längeren Hebel zu setzen. Okay, es geht weiter mit Frage 15. In der EU soll es für Aufsichtsräte von Unternehmen eine verbindliche Frauenquote geben?
Frauenquote, das klingt für mich immer nach einem Zwang und einem Zwang dazu, eine Gruppe, die in der Gesellschaft so vorherrscht, besonders zu favorisieren und besonders zu fördern.
Also ich als Frau muss ja jetzt schon mal sagen, ich glaube, ich bin schon momentan noch für Quoten, weil ich einfach glaube, dass gerade ein Ungleichgewicht herrscht, das erstmal beseitigt werden muss, notfalls auch mit zwanghaften Mitteln, um danach eine Basis zu haben, auf der man ganz neu evaluieren kann. Also ich glaube, solange einfach die Mehrheit der Menschen in den Aufsichtsräten männlich ist,
wird sich daran
so,
auch nichts ändern, ja genau.
Es gibt psychologische Mechanismen, dass man grundsätzlich bei Einstellungsgesprächen Menschen einstellt, die einem selber ähnlich sind. Und das wird dazu führen, dass einfach Männer einstellen. Und das ist gar nicht böse gemeint, sondern das ist einfach Psychologie. Und ich glaube, dass da die Politik erstmal einen kleinen Schubs geben kann. Und vielleicht muss das ja kein dauerhaftes verbindliches Kriterium sein, sondern bis sich etwas geändert hat.
Ja, da bin ich auf jeden Fall bei Clara. Ich bin auch der Meinung, dass man eben, um irgendwas zu ändern, muss man auch, oder um da irgendwie Bewegung reinzubekommen, muss man auch einfach mal eine Quote setzen, um da irgendwie mal den Ball ins Rollen zu bekommen, um dann von da aus weiterzuarbeiten mit den Kriterien, die man dann hat.
Aber jetzt stellen wir uns doch mal in Deutschland, der ja sehr durch den Mittelstand geprägt ist, ein Unternehmen vor, was eben noch nicht so groß ist, was nicht börsennotiert ist. Und jetzt wird da diese zwanghafte Quote eingeführt und dieses Unternehmen wird jetzt quasi eigentlich dadurch im Markt geschädigt und kann sich jetzt selber dadurch kaum mehr in dieser Position halten. Und es ist einfach eine schwierige Situation, wenn natürlich, man muss auf die Fachkraft und auf die Person gucken, aber wenn einfach so ein Zwang ist und diese Position eben nicht besetzt werden kann, weil eben nicht genug Frauen vielleicht in dieser Branche unterwegs sind, dann sehe ich das jetzt nicht als förderlich an unserer Wirtschaft und auch nicht einer Gleichberechtigung gegenüber.
Aber es gibt auch Weiterbildungsmaßnahmen und ich glaube, es werden doch sowieso Menschen auch oft in Branchen mehr oder weniger fachfremd eingestellt. Also ich glaube, es gibt auch Branchen, da ist es relativ egal, was man am Anfang studiert hat und am Ende kann man ein Unternehmen führen. Aber gut. Und also ich glaube, es gibt auch Ausbildungsbetriebe, dann müssen sich Ausbildungsbetriebe eben darum kümmern, dass es mehr Frauen gibt, die ihre Ausbildung annehmen. Dann liegt das vielleicht auch daran. Was ich hier noch ganz lustig fand in den Wahl-O-Mat-Antworten, ist die Position der Partei Tierschutz hier, die ihre Abstimmung gegen die Frauenquote folgendermaßen begründet. Und zwar, genau, Geschlecht ist doch ohnehin nur sozial konstruiert. Es gibt mehr als zwei Geschlechter. Eine Frauenquote macht vor diesem Hintergrund überhaupt keinen Sinn. Wer will entscheiden, wer eine Frau ist und wer nicht? Fand ich einen ganz lustigen Denkanstoß. Damit weiter zur Frage 16. Deutschland soll aus der EU austreten.
Also ganz klares Nein. Die EU ist nicht nur Wirtschaft, ist nicht nur Gesellschaft, sondern sie ist einfach Werte, sie ist Schutz, sie ist Hoffnung, sie ist wir. Und die EU gibt uns so viele Möglichkeiten, besonders als junge Menschen, wenn ich an Interrail, wenn ich an Erasmus denke und einfach dieses große Netzwerk an Gemeinschaft und an Hoffnung und worauf es begründet ist, eben nämlich auf Frieden, Freiheit und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, sowas will ich nicht verlieren.
Vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal Richtung Großbritannien schauen, was da eben passiert mit dem Austritt oder mit dem geplanten Austritt zumindest aus der Europäischen Union. Also das hat ja alles aus meiner Sicht keine Hand und keinen Fuß und führt nirgendwo hin, vor allen Dingen nichts Positives. Außerdem ist Deutschland ein riesiger Profiteur von Europa und ich glaube, es wäre wahnsinnig, aus so einer Gemeinschaft auszutreten.
Ich würde mich euch beiden anschließen. Ich glaube, ich kann keine zusätzlichen Argumente mehr liefern, die ihr nicht schon genannt hättet. Ich bin auch sehr für Europa. Kommen wir zu Atomkraftwerken. In anderen EU-Staaten sollen weiterhin Atomkraftwerke betrieben werden dürfen. Finde ich, ich bin ein bisschen gespalten. Und zwar wäre ich auch dagegen, dass marode Atomkraftwerke, die irgendwie an unseren Grenzen stehen, noch sehr lange weiter betrieben werden, weil davon sind wir einfach genauso sehr betroffen. Da können wir unsere Atomkraftwerke abschalten, wie wir wollen. Wenn in Frankreich eins hochgeht, dann haben wir den Salat. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schwierig, eine CO2-neutrale Technologie, die auf neuem Entwicklungsstand relativ sicher ist und auch mit deutlich weniger Atommüll auskommt als noch die alten Versionen, ganz von der Liste zu streichen, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, wenn wir zuverlässige Stromversorgung haben und die erneuerbaren Energien einfach noch nicht zuverlässig genug sind.
Mir geht es da ähnlich. Es ist schwierig, alle dazu zwingen zu wollen, Atomkraftwerke abzuschalten. Wichtiger wäre es aus meiner Sicht, europaweit Sicherheitsstandards einzuführen, die eben dazu führen, dass es für uns alle sicher wird und dass wir eben nicht so stark von maroden Atomkraftwerken an unseren Grenzen betroffen sind.
Also für mich ist da auch noch ganz klar der Faktor, wenn wir darüber nachdenken, dass andere Länder uns eigentlich jetzt so als Deutschland damit gefährden und diese Frage nach Sicherheit und Gemeinschaft und dass man da jetzt noch nicht auf eine gemeinsame Lösung gekommen ist und jetzt immer noch dabei ist, wir als Mensch, die eigentlich risikoavers sind und eigentlich gar nicht risikoreich unterwegs sein wollen, wir haben jetzt hier auf einmal Mitgliedstaaten, die dann sagen, ja, für uns ist diese Technologie so fortgeschritten und wir sagen, die ist gar nicht so unsicher, obwohl es ja auch viele Beispiele gibt, die zeigen, was eben für schreckliche Dinge dadurch entstehen können. Von daher finde ich es wirklich sehr schwierig und das muss man nochmal sehr genau betrachten, ob man diesen Ausstieg nicht vielleicht sogar schneller durchführen könnte, um eben auch zu anderen Alternativen umzusteigen.
Also hier also getrennte Meinungen. Weiter zu Frage 18. Die Europäische Union soll Zuwanderung von Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern fördern.
Ja, auf jeden Fall schwierige Frage. Intuitiv habe ich erstmal, oder bei unserer ersten Diskussion habe ich erstmal gesagt, ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil wir eben einen Fachkräftemangel haben und ich glaube nicht nur in Deutschland. Jedoch wurde dann von einem Freund das Argument oder das generell aufgebracht, das nennt sich Brain Training. Und zwar, das heißt, dass man ja quasi die Fachkräfte, die man importiert, im Endeffekt aus anderen Ländern oder aus eben den Nicht-EU-Staaten wegnimmt und quasi zu einem Fachkräftemangel in den Nicht-EU-Staaten
quasi beiträgt und dadurch Probleme in anderen Ländern wahrscheinlich fördert.
Also ich sehe uns jetzt nicht in der Position, darüber urteilen zu müssen, ob und wie viele Fachkräfte wirklich in jedem einzelnen Land auf der Erde sind und wie groß dort vor Ort der Mangel ist. Wenn die Situation in manchen Ländern wirklich schreckliche Ausmaße annehmen und die Nationen sich wirklich nicht selber gut über die Runden bringen können und auch selber nicht gut wirtschaften können, weil eben Bildung fehlt und weil eben Menschen mit Wissen fehlen, dann muss man dort unterstützen und dann kann man auch über Projekte eben wieder Menschen dazu motivieren, aus Deutschland in solche Länder zu gehen. Aber man muss einfach sehen, wir sind Europa, wir sind ein riesiger Arbeitsmarkt, wir haben riesige Innovationen, wir haben feinsgenaue Technik und wir haben einfach dieses Bedürfnis danach, zurzeit mehr Fachkräfte einzustellen, damit unsere Wirtschaft weiter florieren kann und damit es uns weiterhin so gut gehen kann, wie es heutzutage ist.
Ich finde das Argument Brain Drain schon auch irgendwie relevant. Das ist allerdings wirklich so eine Frage, wie kann man das messen, wie kann man diese Auswirkungen messen. Grundsätzlich finde ich, dass man Zuwanderung von Fachkräften auf jeden Fall auch unterstützen kann. Und zumal sie uns hier einfach auch fehlen. Gut, kommen wir zur letzten These der heutigen Folge. Und zwar geht es um Presse- und Medienfreiheit. Die EU soll Mitgliedstaaten finanziell bestrafen, die die Presse- und Medienfreiheit verletzen. Was sagt ihr dazu?
Da sind wir ja direkt wieder bei dem Thema, was in anderen Ländern passiert und sich hinter die Meinung von anderen Staaten zu stellen. Und für mich ist einfach diese Freizügigkeit und die Möglichkeit, meine eigene Meinung zu äußern, so ein großes Gut und daran möchte ich nicht beschränkt werden. Und ich kann mir auch kaum vorstellen, dass das in irgendeinem Rahmen rechtfertigbar ist. Von daher, man muss wirtschaftliche Mittel und Mechanismen dazu nutzen, um auch solchen Ländern zu zeigen, hier ist eine Grenze, die überschritten wird.
Vor allem ja auch, geht es ja auch um EU-Mitgliedstaaten, die hier sich meiner Meinung nach gegen einen fundamentalen Grundsatz der Idee Europa stellen, nämlich von Freiheit und freier Meinungsäußerung. Und genau, wie gesagt, wenn man jetzt sagt, finanzielle Sanktionen, ich weiß ja nicht, müssen das finanzielle Sanktionen sein, dann würde ich sagen, doch, ja, weil das ist schon irgendwie auch ein effektives Mittel. Und hier nur zu sagen, das war jetzt falsch und das war böse, das ist nicht besonders effektiv.
Also ich bin auch der Meinung, dass man auf jeden Fall die Mitgliedstaaten finanziell bestrafen sollte, die eben Presse- und Medienfreiheit verletzen, eben weil es ein Grundpfeiler des europäischen Gedanken ist und weil wir eben keinen anderen Weg haben, diese Mitgliedstaaten eben anders zu bestrafen. Finanzielle Bestrafung ist eben in dem modernen Markt der einzige Weg, wirklich effektiv zu sagen, wir bestrafen das Land und eben nur zu rügen, das bringt in einem Fall wie Ungarn, bringt uns einfach nicht weiter.
Gut, dann würde ich sagen, wir sind fertig mit dieser Folge für heute. Die erste Hälfte des Wahl-O-Mats ist abgearbeitet. Wir haben ein bisschen diskutiert, wir haben uns ein bisschen gerieben, wir haben uns auch geeinigt in einigen Fragen und wir hatten sehr viel Spaß, die Europa-Themen zu diskutieren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und seid motiviert, auch bei der nächsten Folge wieder mit einzuschalten. Und natürlich motiviert, am 26. Mai von 8 bis 18 Uhr in euer Wahllokal zu spazieren und euer Kreuz hinzumachen. Wir verabschieden uns.
Tschüss, mir hat es viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet und euch anhört, was wir zu sagen haben.
Ja, da kann ich eigentlich fast nichts hinzufügen. In diesem Sinne vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal bei Wir müssen reden.